So, welcome back. Neue Woche und eine neue Folge vom Viewfinder Podcast. Heute in Folge 4 sprechen wir mit DOP Elias Köhler über alle möglichen Sachen. Vor so 2 oder 3 Wochen hat sich Elias bereit erklärt, mit mir ein Gespräch zu führen. Und ja, ist schon wieder ein paar Tage her, aber ich habe jetzt nochmal reingehört und es ist wirklich richtig gut geworden. Also ich hoffe, es gefällt euch auch so wie mir. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und nochmal vielen Dank an Elias, dass er dabei war. Und ja, das ist jetzt auch das erste Mal, dass jetzt meine große Runde an voraufgezeichneten Folgen jetzt erstmal durch sind. Jetzt wird erstmal dann die Zeitspanne zwischen Aufnehmen und Hochladen ein bisschen geringer. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt verhält, weil es jetzt auch sich so langsam bei mir wieder so entwickelt hat, dass wieder ein bisschen was los ist. Deshalb let's see. Aber ich habe auch schon wieder den ein oder anderen spannenden Gast im Ausblick und ich hoffe, dass ich das alles jetzt zeitlich irgendwie hinkriege, dass ihr nächste Woche wieder was hören könnt. Und ja, dann möchte ich euch gar nicht zu lange warten lassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und habt eine tolle Woche. Und ja, ich melde mich nach der Folge nochmal. Ciao, ciao. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Wir starten immer erstmal mit dieser kompletten Standardfrage. Stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Elias Köhler. Ich bin jetzt mittlerweile seit 10 Jahren freiberuflicher Kameramann und ich drehe vorwiegend Werbung und versuche gerade auch meinen Weg so ein bisschen mehr Richtung Spielfilm zu machen. Jetzt irgendwie vor ein paar Jahren damit angefangen, einfach da weiter zu pushen, irgendwie mich mehr die Fühler auszustrecken, irgendwie dafür relativ viele Kurzfilme gedreht und darüber dann einfach Leute kennengelernt, ziemlich coole Leute kennengelernt, mit denen ich dann auch längere Filme drehen durfte. Und ja, habe jetzt mittlerweile 4 Spielfilme gedreht. Und kannst schon kaum erwarten, den nächsten zu drehen. Also jedes Jahr, in dem ich keinen Spielfilm drehe, ist ein verlorenes Jahr, sage ich immer.
Ja, wobei ich will mich damit auch nicht stressen. Hast du letztes Jahr einen gedreht?
Ich habe letztes Jahr einen gedreht, genau. Letztes Jahr Rock'n'Roll Ringo, der kommt jetzt im September, wie es aussieht, in die Kinos in Deutschland. Mhm. Und genau, ja, ich glaube, darauf kann man sich freuen. Das ist ziemlich, ziemlich cooler Streifen geworden, würde ich sagen.
Nice. Und was hat dich so dahin gezogen? Also du machst ja auch viel Werbung und Musikvideos. Wie hat sich dann in die Fiction gezogen? Brauchtest du den Ausgleich oder gab es eine Möglichkeit oder was hat dir daran gefallen, dass du das verfolgt hast?
Ich glaube, es war tatsächlich sogar andersrum. Spielfilm hat mich schon immer sehr fasziniert. Schon als kleines Kind fand ich das total faszinierend. Haben immer, wenn es auf einer VHS hinten noch irgendwie so einen Bonus gab oder irgendwie dann auf den DVDs, war das ja dann Standard, dass dann irgendwie hinten drauf irgendwie oder auf einer zweiten DVD dann irgendwie Making-ofs zu sehen waren. Und gerade bei den ganz großen Blockbustern, sage ich mal, habe ich mir dann echt immer gerne so bei, weiß ich nicht, Jurassic Park zum Beispiel oder derartigen Film Herr der Ringe, dann irgendwie die Making-ofs angeguckt und dachte mir, boah, das kann man machen als Job, das will ich machen, da habe ich Bock drauf. Und darüber habe ich dann irgendwie, unter anderem auch dann diesen Bezug zu dieser Branche gefunden, habe sehr viel mit jungen Jahren schon Kurzfilme gedreht, kann man natürlich keinem zeigen, sind unter aller Sau, aber waren irgendwie, hat trotzdem halt irgendwie immer extrem viel Spaß gemacht, vor allem der Prozess des Schaffens sozusagen dahinter. Und ja, über die Kurzfilme bin ich tatsächlich dann auch erst so richtig Richtung Musikvideo und Werbung gekommen, weil mit Kurzfilmen ließ sich dann damals natürlich erst recht noch kein Geld verdienen. Und da habe ich dann ja einfach Leute kennengelernt, die mich zu den Musikvideos und zu den Werbungen irgendwie mitgenommen haben. Und die große Lust, dann halt einen langen Film zu drehen, die war dann halt einfach schon sehr früh geboren.
Ja, lass uns gerne mal an den Anfang springen. Also du warst in der Schule und hast da schon den ein oder anderen Film irgendwie gemacht. Wie ging es dann weiter? Bist du dann direkt aus der Schule, hast du dann quasi direkt gemerkt, okay, man kann das machen? Oder was waren dann die Ideen? Hast du dann einfach gemacht oder hast du geschaut, ob man irgendwo studiert oder so? Wie ging es dann weiter?
Ja, also ich habe irgendwie recht früh angefangen, über die Musik. Ich habe ein bisschen Musik gemacht mit Freunden irgendwie und dann ein Musikvideo für uns selber gedreht und für unsere Kollegen und Kumpels. Bisschen Skate-Videos, bisschen BMX-Videos, was alles so gab. Damals leider echt alles auf Mini-DV und dementsprechend ist viel davon auch irgendwie schon verloren gegangen. Auf irgendwelchen Tapes ist es irgendwo noch, auf irgendwelchen Dachböden. Aber das war so ein bisschen der Anfang. Dann kam halt die digitale Kamera raus. Also damals war das dann irgendwie so eine Canon 550D. Da hatte ich dann so ein 50mm Objektiv mit einer 1,8er Blende und auf einmal hat man den Kinolook irgendwie kreieren können. Auf einmal waren Dinge unscharf im Hintergrund und das war auf jeden Fall so der große Schritt irgendwie dahin, dass man halt relativ einfach zu Hause nice Bilder irgendwie schießen konnte. So. Und ja, da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, bei uns damals auf dem Dorf dann alles Mögliche gedreht. Irgendwelche kleinen Imagefilme oder halt weiß ich, für ein Autohaus irgendeinen Kram oder für auf einer Kirmes lustigerweise einfach so einen, ja, ich sag mal, so eine Zusammenfassung dieser Kirmes mit irgendwelchen, da habe ich die Fahrgeschäfte gedreht, da kam dann auch eine GoPro raus, der GoPro gedreht und so. Es waren auf jeden Fall aufregende Zeiten, hat total Spaß gemacht und parallel hatte ich mich irgendwie deutschlandweit als Mediengestalter für Bild und Ton bei diversen Rundfunkanstalten beworben und tatsächlich wurde ich dann in Berlin beim Rundfunk Berlin und Brandenburg, beim RBB genommen.
Okay.
Und habe dann da, ja, dann quasi, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, dann da meine Ausbildung angefangen. Relativ früh aber erkannt, dass das auch nicht ganz meins ist. Also, dass Fernsehen dann doch nicht die Welt ist, wo ich mich irgendwie wohlfühle, weil einfach das Visuelle überhaupt nicht im Vordergrund steht, sondern es ist halt absolut sekundär. Es geht da um Informationen, die übermittelt werden sollen und es ist halt alles sehr quick and dirty. Und das war quasi, ja, das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen möchte und immer machen wollte. Mir ging es dann immer darum, irgendwie visuell etwas zu erschaffen, was ästhetisch ist, was interessant ist, was, ja, wo man halt einfach irgendwie aber auch die Zeit hat, irgendwie etwas zu beeinflussen und nicht einfach nur die Realität abbilden muss, sozusagen. Und
wie schnell hast du das gemerkt? Also war das dann sofort klar und die restlichen 2 oder 3 Jahre war dann so, boah, okay, 2 Jahre noch, oder war das dann auch cool und oder für sich cool und genau, wo hast du das dann gemerkt, dass es nicht das ist, was du willst?
Also ich würde sagen, es war schon relativ schnell klar, es war mir relativ schnell klar, wobei anfangs muss man natürlich ganz ehrlich sagen, du bist 19, 20, bist in einer neuen Stadt, zum ersten Mal wohnst du alleine, bist irgendwie in der größten Stadt Deutschlands, lernst unglaublich viele Leute kennen, alles ist aufregend. Bist in der Fernseh, in so einem großen Apparat, in so einer Fernsehanstalt, lernst du alle Abteilungen kennen. Also es war schon auf jeden Fall auch aufregend. Gerade das erste Jahr war schon cool, hat schon Spaß gemacht. Aber dann habe ich relativ schnell trotzdem irgendwie gemerkt, das ist ja gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Habe es trotzdem weitergemacht und es hat trotzdem auch weiterhin Spaß gemacht. Aber ich habe da dann vor allem irgendwie Leute kennengelernt, mit denen ich halt Kurzfilme drehen konnte. Also ich hatte dann da eine Crew, wir waren tatsächlich da irgendwie so 15 Azubis oder sowas in den verschiedenen Fachbereichen und auch die verschiedenen Lehrjahre, also es waren immer 4 Azubis pro Lehrjahr, mit denen wir uns dann da so kurz geschlossen haben, teilweise auch schon welche, die ausgelernt hatten, sind dann da so ein bisschen noch dazugekommen und dementsprechend hatte man auf einmal irgendwie so eine Bubble an Leuten, die das gleiche Interesse halt irgendwie teilen. Also Leute, die auch mega Bock haben, Filme zu machen. Leute, die da einfach auch total aufgeregt drüber sind und mega viel Zeit da reinstecken wollen. Und das war eigentlich so das Schönste an dieser Ausbildung, dass ich da halt einfach Leute kennengelernt habe. Teilweise bin ich mit denen immer noch sehr gut befreundet. Ich treffe tatsächlich heute Abend sogar 2 von denen. Der eine ist jetzt Colorist, der andere auch Kameramann geworden, mit denen ich damals halt schon quasi hier meine cool. Karriere in Berlin begonnen habe. Und wir haben damals wirklich einfach nur kleine Kurzfilme gedreht, die extrem unbedeutend waren, die sich wahrscheinlich auch kaum jemand angeguckt hat, außer vielleicht mal in irgendeinem kleinen Filmfest Buxtehude. Aber es waren trotzdem immerhin die Baby Steps, die uns quasi alle dann auch so ein bisschen dahin geführt haben, wo wir jetzt sind.
Ja, und dann war irgendwann der Moment erreicht, wo du dann deine Abschlussprüfung gemacht hast. Bist du dann noch da geblieben oder hast du dann direkt dich andersweitig orientiert?
Ich habe dann einen Anschlussvertrag angeboten bekommen und dann direkt gefragt, ob ich den auch auf 50% runter reduzieren kann, damit ich noch krankenversichert bin, aber trotzdem mein eigenes Ding machen kann. Da war natürlich die Aufregung und die Empörung groß, warum man so eine Opportunity sausen lässt. Das konnte man da tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, das war für mich das einzig Richtige und das einzig Wahre. Dann habe ich noch ein halbes Jahr oder so oder dreiviertel Jahr das quasi mitgenommen, war eine sehr komfortable Situation. Ich konnte dann halt einfach meine Miete schon mal zahlen, habe relativ wenig Tage da gearbeitet. Das hat mir tatsächlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich war da in der EB-Abteilung, bin dann da also quasi mit grumpy Kameraleuten durch Berlin gefahren und habe irgendwelche Leute interviewt. Und ja, also eine kleine Anekdote muss ich dazu erzählen. Es gab da halt einfach diesen einen ganz besonderen, ausschlaggebenden Tag in meinem Leben, wo wir im Roten Rathaus in Berlin waren und ein Interview gemacht haben für die Abendschau. Und ich musste halt auf den Ton angeln. Und den Ton, ja, das war noch nie mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal. Ich war immer sehr interessiert am Bild. Aber der Ton war für mich immer eher eine Last, sage ich mal. Und auf jeden Fall hatte ich da diese 3 Meter ausgefahrene Tonangel, neben mir ein Gedränge, so viele andere Kameraleute und Kameraassistenten, und es war eine Koalitionsverhandlung. Dann kommen die nach mehreren Stunden Warten endlich raus und ich hatte diese 3 Meter Tonangel in der Hand und gucke auf meinen SQN, hieß es damals, dieser Tonaufnahmerekorder, und sehe, ich habe einfach keinen Tipp, keinen Pegel. Ich sehe einfach also keinen Ton. Und dann gucke ich da, versuche dieses Problem zu lösen, bin am Schwitzen, dann komplett schweißgebadet, aufgeregt, ohne Ende natürlich, weil ich mir denke, ich kann jetzt nicht diesen wichtigen Moment, auf den wir hier 4 Stunden gewartet haben, der heute Abend in der Abendschau irgendwie ausgestrahlt werden muss, halt verpassen. Und auf einmal schreibt mich ein Kameraassistent von drüben an, weil diese Tonangel, dieser RBB-Puschel halt durch alle anderen Bilder halt irgendwie die ganze Zeit so durchgewandert ist, weil so eine lang ausgefahrene Tonangel natürlich sehr schwer zu handeln war, neben dem Stress. Der Kameramann hat mich angeschrien, die Reporterin war übertrieben außer sich, und dann habe ich dummerweise gesehen, dass am Ende tatsächlich, also die Lampen haben geleuchtet, aber der Akku war einfach nicht richtig fest, also der Akku ist abgerutscht, und die Restspannung von dem Ding hat es quasi noch zum Leuchten gebracht, aber naja, am Ende war es dann irgendwie ein ganz einfaches Problem, was sich einfach lösen ließ. Riesenaufregung. Am Ende hat dann unsere Redakteurin oder Reporterin hat die Frage dann einfach nochmal wiederholt. Somit hatten wir dann auch was zum Senden. Aber das war der Tag für mich, wo ich entschieden habe, diesen Sender dann endgültig zu verlassen. Und das habe ich dann auch getan. Habe mich dann komplett auf eigene Beine quasi gestellt und selbstständig, komplett selbstständig gemacht. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also klar, es ist anfangs natürlich irgendwie schwierig, aufregend, man weiß nicht, ob das alles so funktioniert, aber genug Vertrauen war dann doch irgendwie da und es hat dann halt auch alles gut geklappt.
Ja, nice. Ja, ich habe auch mal eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht und bei mir war das auch so, das war so cool für so eine technische Grundausbildung, weil man lernt ja schon. Also, ich habe immer mal Leute kennengelernt, irgendwie, die das alles so Learning by Doing gemacht haben. Und es ist noch mal cooler, wenn man, also ich habe zumindest gemerkt, dass so eine technische Grundausbildung schon oft hilfreich war, weil man einfach weiß, wie so ein paar Sachen funktionieren. Und ich fand, dafür total. War das super.
Ja.
Aber mir ist dann auch, also ich habe auch, wir haben auch größtenteils Fernsehen gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist cool für diese Grundausbildung, aber das ist jetzt nicht mein kreativer Anspruch. Und hier geht es um was anderes, wie du gesagt hast. Total. Hier geht es meistens darum, Informationen zu vermitteln und abzubilden, was passiert. Und dann hast du die Entscheidung getroffen. Und wie ging es dann weiter? Hat es dann direkt funktioniert oder konntest du deine Miete zahlen? Wie war der Anfang?
Ja, also es war dann natürlich irgendwie 2-3 Tage habe ich dann erstmal gedacht, okay, und jetzt, zu der Zeit habe ich auch echt überwiegend Musikvideos gedreht, also da war noch nicht zu großen Werbejobs, was bedeutet, man muss dann schon echt einige drehen, damit man seine Ausgaben irgendwie weiterhin bezahlen kann, aber ja, ich weiß noch genau, wie dann irgendwie dieser Anruf, irgendwie 2-3 Tage später kam der Anruf, hast du nächste Woche Zeit für ein Musikvideo für Crow und Wyclef Jean? Das war, war auf jeden Fall aufregend, weil erstens fand ich die Kombination aus Crow, den man ja irgendwie aus Deutschland kannte, und Wyclef Jean, den man ja irgendwie dann doch noch so aus seiner Kindheit irgendwie kannte, ziemlich wild. Und dachte mir natürlich, klar, auf jeden Fall 100% bin ich
und
dabei.
Und woher kam der Anruf? Also,
der Anruf kam also von einer Produktionsfirma, mit der ich tatsächlich schon damals sehr viel gemacht habe und auch heute immer noch irgendwie zusammenarbeite. Die haben lustigerweise tatsächlich sogar den Spielfilm, den letzten Spielfilm produziert. Cool. Und ja, also wirklich eine sehr, sehr nette kleine Produktionsfirma, die mich damals dann halt auch wirklich sehr gepusht haben. Die haben da relativ schnell irgendwie Talent in mir gesehen und auch einfach schon sehr früh großes Vertrauen in mich gesetzt. Also die haben mir dann einfach relativ große Projekte schon irgendwie relativ früh anvertraut. Und das war dann, ja, halt so ein kleiner, also es war so ein kleiner Booster irgendwie, weil das Video, das kannte man dann halt, es lief überall und darüber haben mich dann auch einfach wieder einige Leute angeschrieben und das, ja, hat natürlich einfach enorm geholfen. Also das ist ja oftmals so, dass wenn Leute dich nicht auf dem Schirm haben, dann fragen die dich auch nicht an, und wenn die dich auf einmal dann, warum auch immer, auf den Schirm haben, dann trifft man sich vielleicht mal. Da habe ich irgendwie Leute getroffen, mit denen ich vorher noch nichts zu tun hatte, irgendwie einfach mal einen Kaffee oder ein Bier getrunken, und darüber sind dann einfach auch neue Beziehungen irgendwie entstanden. Das war wirklich ein sehr, sehr glückliches Timing einfach.
Wann war das? Welches Jahr ist das?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt schon wieder, sagen wir, 17? 16, 17, so die Richtung würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Kann mich auch irren, aber ja, also das sollte so 2017 gewesen sein, würde ich sagen.
Ja, 2017 kam das Video auf jeden Fall raus.
Ja, genau, dann war das da auch. Da habe ich diesen Regisseur kennengelernt, ein ziemlich cooler Typ, ein Amerikaner, war das für mich auch das erste Mal irgendwie mit einem amerikanischen Regisseur, der, also weiß ich nicht, hatte vorher überwiegend halt was mit Freunden und Kollegen irgendwie gemacht, und das war das erste Mal so, glaube ich, für mich mit einem Regisseur, mit dem ich halt vorher noch nie gearbeitet habe, den ich auch noch gar nicht kannte, und dann hat man sich halt zusammengesetzt, das Video irgendwie vorbereitet. Und ja, war aufregend, war cool, hat Spaß gemacht. Das Abgefahren ist ja, dass man irgendwie, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann ist es gar nicht so ein großes Projekt gewesen. Aber zu der Zeit hat sich das halt riesig angefühlt. Das ist, glaube ich, auch das Spannende irgendwie in unserer Branche, dass das alles immer relativ ist. Also je nachdem, in welcher Phase deines Lebens oder deiner Karriere du bist, fühlen sich so Jobs sozusagen relativ groß oder relativ klein an. Und ja, zu der Zeit hat sich das für mich riesig angefühlt. Dementsprechend war die Aufregung groß.
Wie bist du dann mit dem, das wollte ich gerade fragen, wie bist du dann damit umgegangen? Also warst du das halt schon gewohnt, dass du mit im größeren Team irgendwie was machst, und wie sicher warst du dem Ganzen, oder war das dann so ein klassischer Fall von so Imposter-Syndrom? Was mache ich eigentlich hier? Kann ich das überhaupt? Oder wie war der Vibe?
Also die Crew war, ich glaube, für die Produktion und für alle Beteiligten war dann doch schon auch klar, also ich habe da mit relativ vielen etablierten Leuten irgendwie zusammengearbeitet, also Leute, die schon irgendwie länger in der Branche irgendwie arbeiten. Dementsprechend war für viele klar, das ist hier eigentlich gar nicht so ein großes Ding. Das ist schon eher ein Hustle-Projekt, wo irgendwie waren zwar sehr viele also 50 Komparsen da und keine Ahnung. Und natürlich um Wyclef wurde auch so ein bisschen Aufruhr gemacht. Aber so technisch war das jetzt nicht so unfassbar aufwendig. Der Regisseur wollte einfach überall hingucken können. Dementsprechend musste man das Licht-Setup auch immer relativ rudimentär und einfach halten. Der hatte generell auch einen Style, einen sehr, sehr, sehr roughen, einfachen Style, sage ich mal. Also der wollte am liebsten so, ja, häng doch einfach hier ein paar Asteras hin und dann geht das schon. Und ich habe natürlich dann trotzdem versucht, mich so ein bisschen mehr reinzuhängen, da ein bisschen das noch ein kleines bisschen mehr auszuweiten, auszuschmücken, aber habe mich dementsprechend natürlich auch sehr reingehängt. Aber ja, also irgendwie ist man dann halt einfach in dem Projekt drin, man gibt dann einfach alles und dann läuft das schon. Und das war eigentlich auch immer so meine Mentalität. Es kam dann natürlich im Laufe der letzten 10 Jahre halt immer wieder so diese Momente, dass man halt an irgendeinem, dann von mir aus auch wirklich sehr großen Set stand und dann da wieder das gleiche Gefühl im Bauch hatte. Aber ja, wenn man einfach so die Aufregung sich nicht überkommen lässt, sondern einfach sozusagen irgendwie versucht einfach zu funktionieren, die Dinge so, also ich habe das Gefühl, wenn ich sehr aufgeregt bin, dann plane ich noch ein bisschen besser. Also dann plane ich noch ein bisschen expliziter, mache mir noch mehr Gedanken im Vorhinein, sodass, wenn dann irgendwie die Situation kommt, wenn man dann am Set steht, dass man dann halt einfach wirklich funktionieren kann und dann läuft es auch. Also mit einem guten Plan habe ich, glaube ich, noch nie so richtig große Probleme gehabt. Und es kommen immer unverhoffte Dinge, es kommen immer Dinge, die gehen, laufen anders oder funktionieren nicht so, wie man sich das überlegt hat oder was auch immer. Aber wenn man auch mit seiner Crew mit offenen Karten spielt und denen irgendwie, die versucht irgendwie jedes einzelne Department irgendwie mit ins Boot zu holen, dann kann man eigentlich jedes Problem lösen. Das ist ja das Schöne am Set. Man hat ja immer eine Crew und im besten Fall hat man auch alle Leute auf seiner Seite. Und ja, ich finde, es ist halt einfach ein Teamsport. Dementsprechend habe ich auch noch nie so eine richtig schlechte Situation erlebt.
Ja. Und war es dann das Musikvideo, was dir dann so ein bisschen so einen Weg in die Werbung reinge... also war das der Weg, dass du quasi... hat dir das Video quasi den Weg bereitet, in die Werbung zu gehen oder war das erst später oder wie war
überhaupt
das?
Weil
das
nicht.
War zum ersten Mal, dass man da über dich geredet hat vielleicht.
Ja, das war dann eher auch natürlich irgendwie im Musikvideobereich, da haben ja irgendwie einige Rapper geschrieben oder halt auch irgendwie Regisseure, die dann mit Rappern zusammengearbeitet haben oder so. Also es hat dann eher die Richtung, hat eher Türen geöffnet Richtung Musikvideo. Werbung hat das auf jeden Fall noch nicht geöffnet. Ich erlebt es heute immer öfter, dass da Leute relativ jung, frisch und ganz neu am Start sind und sofort irgendwie in der Werbung etabliert. Das war bei mir nicht der Fall. Also bei mir hat das schon echt richtig lange gedauert, bestimmt über 100 Musikvideos gedreht, bis es in der Werbung so ein bisschen losging und ich da so ein bisschen mehr Fuß fassen konnte. Das war auf jeden Fall irgendwann auch anstrengend, sage ich mal. Also Musikvideos sind halt einfach noch mal eine Ecke anstrengender als Werbung, weil es halt immer unterbesetzt ist, immer eine zu große Idee für das, was man eigentlich finanziell umsetzen kann. Aber dennoch auch sehr, sehr cool irgendwie. Also sehr, sehr wenig Leute, die dir reinreden. Man ist einfach kreativ sehr frei. Ich konnte da visuell sehr viele Dinge ausprobieren und vor allem muss man halt immer 3-4 Minuten füllen. Dementsprechend hat es einem auch irgendwie... Es hat einen beigebracht, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, sehr schnell zu sein, sehr schnell zu agieren und dann doch auch irgendwie extremere Lichtsetups mal auszuprobieren, extremere Kameraführung. Man hatte einfach so die Möglichkeit, extremer auszuprobieren. Und das war eigentlich auch eine echt coole Zeit, muss ich sagen. Ich drehe auch immer noch sehr gerne Musikvideos, also nicht mehr in dem Ausmaß, also das, weil dann irgendwann hat man das Gefühl, man hat irgendwie alles ausprobiert, man hat alles jetzt schon, man arbeitet dann nur noch so seine Liste ab irgendwie und verliert so ein bisschen die Faszination, aber ja, also ich finde Musikvideos nach wie vor irgendwie eine coole Sache, um sich halt irgendwie wieder ein bisschen neu zu erfinden oder neu auszuprobieren.
Die ganzen Musikvideos, die du gemacht hast, waren dann auch viele davon, wo du einfach dann Regie und Kamera alles zusammen gemacht hast? Oder hattest du immer noch eine Person, die den Inhalt dann gegeben hat?
Nee, ich habe schon versucht, ich habe da vor allem am Anfang sehr viel Wert drauf gelegt. Ich hatte da irgendwie immer Bock, das zu trennen, hatte immer Lust, mit Regisseuren zusammenzuarbeiten und irgendwie eine Person zu haben, mit der man sich kreativ austauschen kann. Also ich habe da schon versucht, irgendwie größtenteils mit Regisseuren zusammenzuarbeiten. Gerade weil ich irgendwie von diesem, also noch vor meiner Ausbildung von diesem ich mache alles alleine kam, habe ich das dann irgendwie versucht, in Berlin relativ schnell abzulegen und gesagt, eigentlich größere Projekte machen. Eigentlich möchte ich mich nur auf das Bild konzentrieren können. Und ja, das war eigentlich auch, war irgendwie im Endeffekt auch irgendwie der richtige Weg, weil sonst dümpelt man dann doch sehr lange irgendwie alleine rum. Oder man ist halt einfach vielleicht auch der Typ, es gibt ja auch Leute, die voll der Typ dafür oder die, voll die Typen dafür sind, dass man dass man halt irgendwie alles abdeckt und die gar nichts abgeben möchten und irgendwie da voll Bock drauf haben, irgendwie die Geschichte komplett durchzuerzählen, sowohl visuell als auch regietechnisch. Aber ich war irgendwie nie der, war nie der Typ dafür. Also ich habe dann irgendwann in der Pandemie, als es dann einfach hieß, wir müssen so kleine Crews wie möglich haben, habe ich dann für eine Künstlerin sehr viele Musikvideos gedreht. Hat dann auch Spaß gemacht und hatte dann schon auch irgendwie das Gefühl, was die sich wünschen, das, was die brauchen, das kriege ich auch alleine abgedeckt. Aber was natürlich am Ende bedeutet, viel Performance drehen und dann ein paar schöne Bilder, wo man die Performance unterschneiden kann. Aber ja, so langfristig hat mich das immer nicht ganz so interessiert.
Ja. Okay. Und dann die Bekanntschaft, die du da gemacht hast und die Regisseure und Regisseurin, die du da vielleicht getroffen hast, war es dann einer von denen, die dich dann zur Werbung gebracht hat? Oder wie kam es dann?
Ja, also dazu? Genau. Also einer meiner ältesten Freunde aus Berlin, ein Regisseur, mit dem habe ich irgendwie ganz, ganz, ganz früh schon irgendwie Kurzfilme gedreht. Also den habe ich in Berlin irgendwie relativ früh kennengelernt und dann haben wir zusammen seinen Bewerbungsfilm für die Uni gedreht. Hat dann leider an der Uni nicht geklappt. Aber es war trotzdem cool, dass wir diesen Film gedreht haben. Da haben wir dann irgendwie auch irgendwie unsere Freundschaft sozusagen begonnen. Und der hat dann irgendwie den Weg gemacht zu Musikvideos. Da habe ich relativ viele Musikvideos mit ihm gedreht. Und irgendwann hat er dann den Schritt zur Werbung gemacht und hat mich dann mitgenommen. Und darüber habe ich dann meine ersten Werbeaufträge bekommen. Dann alles erstmal mit diesem einen Regisseur, dann hat irgendjemand anderes gesehen, ach guck mal, die Werbung, die gefällt mir ganz gut. Ich suche auch gerade einen Kameramann. Anfangs natürlich immer eher für die ganz kleinen, mittelmäßig bezahlten Projekte. Aber ja, irgendwie darüber ist man dann, so hat man sich so von Projekt zu Projekt gehangelt und ist immer tiefer in diese Branche reingerutscht, sage ich mal.
Welche Unterschiede hast du da gemerkt, von der, wenn du aus der Musikvideo-Welt kommst, was war dann in der Werbung anders?
Ja, also ich würde mal sagen, so der größte Unterschied war, dass man halt irgendwie viel kürzeren Content produziert. Also man macht dann vielleicht mal 20 Sekunden oder vielleicht maximal 30 Sekunden, aber es waren halt, war dieses Endformat ist viel kürzer. Dementsprechend kann man sich für die jeweiligen Szenen oder Shots ein bisschen mehr Zeit lassen als bei Musikvideos. Das war so der erste große Unterschied. Zum anderen hat man in der Regel einfach mehr Geld. Also man hat mehr Budget, man hat dementsprechend auch mehr Personal, man hat Kunden am Set, wo man dann halt am Set halt irgendwie direkt auch irgendwie abliefern muss. Also die wollen irgendwie etwas ganz Spezifisches haben und man muss dann dieses ganz Spezifische auch abliefern. Und das hatte ich beim Musikvideo dann irgendwie nicht ganz so gefühlt. Da war es eher so, mach mal, dass es cool aussieht. Und dann hat man das halt irgendwie cool aussehen lassen, aber war dann noch total flexibel, hat ein bisschen rumprobiert, ach guck mal hier, rot, sieht irgendwie nice aus, wenn der Himmel blau ist oder was auch immer, weißt du? Also man musste nicht so viel vorher schon geplant irgendwie abliefern. Und das hat einen aber dann auch wiederum total geschult und irgendwie dann diese Arbeitsweisen auch so ein bisschen mehr auf Musikvideos dann auch wieder adaptiert. Also man wächst ja natürlich irgendwie mit seinen Aufgaben und dementsprechend nimmt man aus dem Projekt irgendwas mit und adaptiert es dann auch auf seine neuen Projekte, die man halt hat. Auf der anderen Seite, was mich bei der Werbung natürlich dann doch auch immer was einem da natürlich auch immer auffällt, ist, dass bei Werbeaufträgen natürlich einfach viel mehr Leute reinreden, alle Leute immer ein bisschen auf Nummer sicher spielen und dementsprechend natürlich das Endprodukt, es ist alles einfach kontrollierter, von vorne bis hinten, und dementsprechend ist der Workflow einfach ein ganz anderer.
Ja, und da hast du vorhin ein spannendes Thema angesprochen, generell einfach die Vorbereitung. Ich meine, du machst es jetzt ja ein paar Jahre, und da, was du gerade gesagt hast, man, je besser man vorbereitet ist, desto einfacher fällt einem dann der Job an dem Drehtag, weil man alle Fragen, die man irgendwie schon klären kann, geklärt hat und es nicht erst halt am Tag passiert. Wie gehst du deine Pre-Production an und welche Tools benutzt du dafür vielleicht ganz gerne und was sind da so deine Learnings beim ganzen Thema Pre-Production?
Das ist sehr projektabhängig tatsächlich. Also wenn ich jetzt einen Film drehe, dann bereite ich ihn anders vor als jetzt ein Musikvideo oder eine Werbung. Also ich würde sagen, das ist sehr abhängig von den einzelnen Projekten auf jeden Fall. Und noch viel größer ist die Abhängigkeit zu dem Regisseur. Also bei dem einen Regisseur macht man das ganz anders als bei dem anderen Regisseur. Das ist irgendwie etwas, was ich immer ganz gerne mit den Regisseuren bespreche, wie die das irgendwie gerne handhaben. Und dann mit denen versuche, irgendwie den Workflow so anzupassen, wie er sich für mich gut anfühlt, aber auch für die Regisseure und Regisseurinnen. Also da versuche ich mich schon irgendwie immer auf mein Gegenüber sozusagen einzulassen. Aber ich bin ein Riesenfan davon, irgendwie gerade bei szenischen Projekten sehr viel auch sozusagen im Zusammenspiel mit der Location irgendwie zu entscheiden. Und bin ein Riesenfan davon, so früh es geht mit dem Regisseur oder der Regisseurin halt in die Location zu gehen, Fotos zu machen und sich dann irgendwie quasi in der Location einfach direkt auch schon zu überlegen, wie man Dinge umsetzen kann. Aber auch da ist natürlich, wenn die Locations erst später feststehen, dann kann man natürlich vorher sich auch schon Gedanken machen. Gerade bei Auslandsdrehs ist es ja total oft so, dass man sehr lange noch gar keine Motive gesehen hat und dann sich erstmal irgendwelche tollen Dinge mit Dinge ausmalt und sagt, ja, den Shot könnte man machen und dann diese Transition und dann geht die Kamera hier rüber oder was auch immer, und dann steht man dann im Motiv und denkt sich, huch, ja gut, also das funktioniert hier ja gar nicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir es ganz anders machen? Ich habe eine viel bessere Idee. Und ja, ich bin ein großer Fan von Flexibilität, bis man dann wirklich auch den Ort sieht, in dem man dann wirklich drehen möchte.
Okay. Und wenn das Ganze so super klar schon ist, also wenn es quasi eine Werbung ist, die genau, wo von Anfang an für alle klar ist, okay, das sind diese 10 Einstellungen und diese Stories müssen erzählt werden. Wie gehst du es an, wenn alles so mega krass gesetzt ist? Nutzt du dann irgendwelche Tools vielleicht für Previs oder sowas? Oder wie gehst du solche Sachen an, wo die einfach nicht so flexibel sind, wie vielleicht eine kleinere Nummer oder ein Musikvideo?
Ja, ich bin da tatsächlich jetzt gar nicht so in irgendwelchen Programmen drin. Also ich hatte mich da mal so ein bisschen mit ausprobiert und ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Tool hieß, aber es war irgendein Plugin, was man sich in Cinema 4D reinholen konnte, um so Previs-Kram zu machen. Aber das ist gar nicht so mein Steckenpferd. Also in der Vorbereitung ist es dann eher so, dass ich Moods raussuche, überlege, wie könnte das visuell aussehen, dann irgendwie versuche das dann möglichst mit der Regisseurin oder dem Regisseur dann halt irgendwie zu kommunizieren, da einmal durchzugehen, wie man, was, wo ist dann überhaupt quasi die, wo trifft man sich, was finden wir beide schön, wo kann man sich visuell drauf einigen und dann von da ausgehend das quasi dann einfach an die Crew so weiterzugeben und zu versuchen, ja, einfach dann das Beste dann auch aus der Zeit und aus dem Board, was man halt irgendwie vor sich, was man vorgesetzt kriegt, rauszuholen. Bin ein sehr großer Fan davon, also ich mache auch super gerne solche Produktionen, wo man halt Dinge einfach vorgesetzt kriegt, aber ich bin ein Riesenfan von Produktionen, wo man noch so ein kleines bisschen freier ist. Also wo vielleicht dann auch die Agentur von vornherein irgendwie uns ausgesucht hat, uns bucht, weil sie halt irgendwie Bock auf den Style haben. Ich meine, ich weiß, wenn du so Projekte von mir gesehen hast, dann sind da schon viele Projekte dabei, die so ein kleines bisschen rougher sind, sage ich jetzt mal. Also ich bin ein Riesenfan von Film. Also ich drehe super gerne auf Film. Ich drehe sehr viel auf 16, teilweise auch auf 35 und finde quasi gerade dieser 16mm-Style, den ich mit manchen von den Regisseuren, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie den man so in den letzten Jahren entwickelt hat, der ist vor allem auch durch so eine gewisse Flexibilität entstanden, dass man halt irgendwie sagen konnte, guck mal, durch das Fenster fällt jetzt gerade nochmal so richtig geiles Licht, lass es doch nochmal kurz die Szene, die wir eigentlich da hinten in der Ecke drehen wollten, hier drehen, weil es ist einfach gerade das perfekte Setting für das, was wir machen wollen. Und ja, wenn man sich diese Flexibilität irgendwie, wenn man sich die Flexibilität nicht nehmen kann, dann bin ich ein großer Fan davon, dann zum Beispiel bei der Recce irgendwie zu sagen, schau mal, das Fenster, das genau dieses Fenster ist eigentlich da scheint jetzt irgendwie genau dieser Lichtbeam durch, der das irgendwie gerade total magisch macht. Lass uns versuchen, das dem Kunden zu präsentieren, lass uns versuchen, die Agentur damit an Bord zu holen und dann lass uns doch versuchen, dass wir genau das Licht nachbauen, wenn wir dann halt drehen. Also ne, diese Flexibilität, die man bei so ganz kleinen Projekten am Set hat, die kannst du dir bei großen Projekten ja dann auch manchmal im Vorhinein irgendwie erarbeiten, indem du quasi dann einfach immer noch auf Nummer sicher spielst und sagst, du kannst garantieren, dass es genauso aussieht, aber dann trotzdem dich so ein bisschen auch inspirieren lässt von den Motiven, in denen du dann halt irgendwie drehen darfst.
Ja, und da hast du gerade auch noch was Spannendes angesprochen, Thema Film oder 16mm, wie bist du darauf gekommen? Hast du das mal irgendwann einfach ausprobieren können und hast es dadurch gelernt oder woher kommt da diese Liebe?
Ich war schon immer fasziniert davon, dass irgendwie, also als Kind habe ich schon irgendwie ganz gerne analog fotografiert mit so einer Point-and-Shoot. Das ist dann irgendwann verloren gegangen, weil man sich in den 2000ern dachte, unendlich viele Bilder auf eine Speicherkarte zu knipsen, ist viel krasser. Was sehr traurig ist, weil man dadurch irgendwie teilweise sehr schöne Erinnerungen jetzt in, keine Ahnung, 200 Pixel Breite irgendwie sich kaum noch reinziehen kann, weil du kannst das Bild noch so groß machen wie eine Tic-Tac-Schachtel, damit du erkennst, was da auf diesem Bild zu sehen ist. Und dann kam das vor allem über die Zusammenarbeit mit einem expliziten Regisseur, der für den es halt immer das Allerkrasseste war. Der meinte, wir müssen mal irgendwann auf 16 drehen. Die Faszination war für mich dann auch sehr lange da, aber es war dann doch auch immer so ein bisschen diese Distanz zu dem Medium, wo man sich dachte, ah ja, keine Ahnung, wann, wie soll man da jetzt rankommen, wie soll man denn jetzt überhaupt den Filmmaterial kriegen und so weiter. Und sehr lange Zeit war das so ein kleiner Wunsch, dass man das mal machen kann, aber das war für ein paar Jahre dann einfach nicht drin. Also es war dann schon cool genug, irgendwie eine Red zu haben und selbst das war dann schon so, boah, nice, wir können jetzt hier mal endlich mal was auf einer Red drehen, müssen jetzt hier nichts auf einem Fotoapparat drehen. Aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich mich denn mit dem Regisseur zusammengesetzt habe und wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt dieses Musikvideo auf 16 drehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das waren irgendwie befreundete Rapper, die für die wir damals halt irgendwie Musikvideos gedreht haben. Und dann habe ich einfach rumtelefoniert und versucht, eine 16mm Kamera zu leihen. Habe einen Verleih gefunden, der mir die 16mm Kamera für diese zu dem Zeitpunkt quasi dann verleihen wollte. Und ich glaube, 5 oder 10 Minuten später ruft er mich wieder an. Ich war halt schon happy. Ich dachte, jetzt habe ich den Deal eingetütet. Wir kriegen relativ günstig diese Kamera gemietet. Und dann ruft er mich an und sagt, Elias, tut mir total leid, aber die Kamera ist verkauft. Mein Kollege hat sie im gleichen Moment, wo du sie jetzt leihen wolltest, an jemanden verkauft. Was? Tut mir total leid. Pass auf, hier ist ein Kontakt. Ruf doch mal bei denen an. Die haben auch 16mm Equipment. Vielleicht kannst du da eine leihen. Oder, weiß ich nicht, vielleicht sogar kaufen. Und dann habe ich da angerufen bei diesem super alten Rental in Buko in einer Garage. Und dann haben die tatsächlich gesagt, ja, wir haben hier noch so ein paar Kameras rumliegen, kannst du gern vorbeikommen, kannst du dir mal angucken. Und dann habe ich gefragt, ja, kann ich die, was kostet das, wenn ich die miete und was kostet das, wenn ich die kaufe? Und dann meinte er so, ja, kaufen, ja, warum eigentlich nicht, wir haben hier so viele von rumliegen. Ich schicke dir gleich mal ein Angebot zu. Dann haben die uns ein Angebot geschickt, was wir nicht ablehnen konnten und haben dann da so einen kleines Komplettpaket, 16mm Komplettpaket, eine Arri SR3 irgendwie bekommen, für damals noch einen schmalen Taler, weil das noch so ein bisschen so eine Zeit war, wo Film ein kleines bisschen tot geglaubt wurde und das sowas sehr Exotisches war. Und ja, dann haben wir da diesen Schnäppchen gemacht, hatten dann einfach diese Kamera. Und wenn man eine
Kamera... Was habt ihr gezahlt damals?
Ich glaube, wir haben damals irgendwie für das Setup 5.000 Euro bezahlt mit Optiken. Krass. Oder so.
Krass.
Pi mal Daumen. Ich weiß nicht mehr zu 100%. Wir haben nur zwei
Optiken. Was für Optiken waren das?
Wir haben einen 16 und einen 9mm Highspeed. Und genau, dann haben wir später noch einen Zoom dazu gekauft. Aber wir haben auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein Betrag, den man zahlen konnte, haben ein paar Freunde zusammengelegt, und diese Kamera gekauft. Und ja, dann hatte man halt einfach diese Kamera und konnte dann halt die immer mitbringen zu allen möglichen kleinen Projekten. Also Passion, wir reden da wirklich über 1.000 Euro Passion Projects. Also ganz kleine Musikvideos, wo man gesagt hat, pass auf, wenn ihr den Film zahlt, dann drehe ich euch das umsonst. Ich habe nämlich einfach Bock, auszuprobieren, zu lernen, Film zu verstehen und einfach Erfahrung zu sammeln. Und das war echt eine coole Zeit, weil man hat dann auf einmal am laufenden Band 16mm Musikvideos gedreht und konnte sich so richtig austoben, konnte sich mit dem Filmmaterial vertraut machen. Ich hatte mit dem Regisseur, mit dem gleichen Regisseur, den Traum, dass wir unser Spielfilm auf Film drehen. Und das war, ich würde sagen, es war so 2018 so rum. Und wir wollten nicht unbedingt unseren Spielfilm auf Film drehen, haben zu der Zeit auch gerade einen Spielfilm in der Pipeline gehabt, den wir dann tatsächlich auch gedreht haben. Heikos Welt heißt der Film. Bei dem Film waren wir dann aber noch nicht so ganz bereit dafür. Also ich war auf jeden Fall noch nicht bereit dafür, einen ganzen Spielfilm auf 16mm zu drehen. Weil ich zu der Zeit, wie gesagt, ein Musikvideo auf Film gedreht hatte oder zwei. Und dementsprechend haben wir tatsächlich eine Szene gedreht in dem Film, eine schwarz-weiß Traumsequenz, die dann auf 16mm gedreht wurde. Aber der Rest des Films war digital und das war auf jeden Fall auch gut so. Weil man dann teilweise auch die Kamera einfach mal laufen lassen konnte, wir haben viel mit Leinen gedreht, da konnte man dann irgendwie auch längere Takes zulassen und musste nicht immer nach ein paar Minuten sagen, die Rolle ist zu Ende. Dementsprechend war das schon alles gut so, wie es war. Aber das hat halt irgendwie dazu geführt, dass ich einfach sehr, sehr viel auf Film drehen konnte. Also man konnte sich austoben, man konnte es lernen, man konnte sicher werden. Und tatsächlich haben wir dann letztes Jahr unseren Traum endlich wahrgemacht und unseren letzten Film dann auf Film drehen dürfen. Es ist dann krass. In diesem Fall sogar nicht 16mm geworden, sondern 35mm 2-Perf. Wir haben so ein paar Tests gemacht und es hat sich einfach rauskristallisiert, das war genau der Look, den wir halt für den Film gesehen haben, den wir uns vorgestellt haben. Und ja, habe den Film jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche zum ersten Mal im Kino gesehen, also ein DCP-Test-Screening. Und das war schon echt ein cooles Gefühl. Also den Film dann nach so vielen Jahren irgendwie zu sehen und dann einfach zu sehen, dass es irgendwie sehr nah an dem ist, was man sich immer vorgestellt und gewünscht hat, das ist schon echt ein tolles Erlebnis.
Nice. Und
Jetzt mal zurück zum Anfang, wo du das dann quasi zum ersten Mal gemacht hast. Was waren dann die Learnings? Weil es ist ja auch heute, das ist ja wieder so ein bisschen mehr on vogue geworden, auf Film zu drehen. Also heute würde die Kamera wahrscheinlich das Dreifache kosten, wenn du die jetzt kaufen würdest. Was waren dann so die Learnings? Hast du dann mit einem Lichtmesser wahrscheinlich auch arbeiten müssen und so? Wie war das, in diese Welt einzutauchen? Weil ich habe es auch noch nie machen können. Wie sehr ist es anders und wie sehr ist es auch eigentlich nicht anders?
Ja, also am Ende, anfangs ist man übertrieben aufgeregt. Man weiß halt, also man, es ist für jemand, der nur digital gedreht hat, erstmal, für mich war es zumindest der Fall, war es sehr aufregend, plötzlich nicht zu sehen, was man macht. Also, dass du halt, du kannst nicht einfach mal ein Playback dir anschauen. Du kannst nicht, du hast halt irgendwie, man ist ein bisschen angespannter, weil jeden Take, den du machst, da musst du halt einfach natürlich von vornherein dir, du machst dir vorher Gedanken, du musst genau wissen, was du da jetzt einstellst, und müsst natürlich mit deinem Belichtungsmesser und gehst dann irgendwie vielleicht irgendwie die Extremen nochmal durch, irgendwie spottest vielleicht irgendwie mal ein Fenster oder die Schatten, schaust, ob das noch in deinem Dynamikumfang irgendwie drin ist. Aber ja, ich meine, wir haben da irgendwie ganz nette Baby-Steps gemacht, indem wir halt angefangen haben mit relativ einfachen Settings. Also wir haben irgendwie so draußen irgendwie bei bewölktem Himmel irgendwie eine Performance gedreht, und wir sind dann in die Kneipe gegangen, haben da irgendwie was gedreht, wo man noch nicht so ganz extreme Situationen hatten, und haben uns so gefühlt dann irgendwie von Video zu Video immer weiter rangetastet, wie weit kann man das ausreizen, und dann auch immer mehr die Angst verloren. Also sind dann mit Rappern irgendwie über irgendwelche Schienen gerannt, irgendwo haben irgendwo Graffiti gemacht und das dann gefilmt, wo man dann halt noch ein bisschen, wo man halt einfach ein bisschen schneller sein muss, wo du halt irgendwie weißt, okay, du hast jetzt hier keine Genehmigung, du musst das jetzt einfach schnell abdrehen und dann geht's wieder weiter. Man hat irgendwie dann natürlich auch ganz oft, wenn man so ein bisschen dokumentarischer dreht, sage ich mal, extreme Lichtsituationen, wo ich anfangs natürlich irgendwie so ein bisschen Sorge vor hatte, wenn du jetzt einfach 4 Blenden Lichtunterschied hast oder 5 Blenden, was sich erstmal so auf dem Belichtungsmesser viel anhört, wenn du das dann aber tatsächlich dann irgendwie, wenn du das dann gedreht hast und dann dir später dann irgendwie anschaust, war das dann alles dann doch gar nicht so wild, wie sich das vorher immer angefühlt hat. Also gerade die Highlights, die verzeihen bei Filmen einfach sehr. Wenn man jetzt irgendwie ein Fenster hat, was ein bisschen zu hell ist und dann vielleicht sogar ausgebrannt ist, dann sieht es vielleicht trotzdem schmeichelhaft aus. Vielleicht, weißt du, vielleicht ist es dann nicht 100% so, wie du es dir vorgestellt hast, gerade wenn du noch so ein bisschen unerfahrener bist. Aber meistens war es schöner, als man gedacht hat. Und das war eigentlich so das Größte, die größte und schönste Erfahrung, die ich mit Filmen gemacht habe. In den meisten Fällen, wo man sich gerade irgendwie in Extremsituationen begeben hat, wo Dinge extrem hell waren, irgendwie, keine Ahnung, Lichtreflektion auf einer Scheibe oder selbst irgendwelche Halos an Lampen, das hat dann meistens das Bild irgendwie positiv beeinflusst am Ende. Und ja, da bin ich dann einfach, habe ich mich tatsächlich in die Arbeit mit Film total verliebt, weil man so oft, also zum Glück hatte ich immer eher positive Überraschungen als negative Überraschungen. Hatte eigentlich bisher zum Glück noch keine negative Überraschung. Dementsprechend, ja, also je öfter du das dann einfach machst und je öfter du dann auch Erfolgserlebnisse damit hast und dann diese Ästhetik einfach immer mehr lieben lernst, desto häufiger möchte man irgendwie natürlich auch Film drehen.
Und hast du die SL3 heute noch und drehst du damit noch?
Ich habe die heute noch und ich drehe damit heute noch, ja. Also mittlerweile hat sich das Setup irgendwie zum Positiven verändert. Anfangs war das noch mit mit so einem analogen Transvideo-Monitor und den Original-Akkus, und dann hat man eigentlich meistens einfach nur einen Follow-Fokus dran gemacht und dann halt gedreht. Und dann hat sich das über die Jahre so ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt haben wir eine HD-Videoausspielung und man kann irgendwie V-Mount-Akkus benutzen und man kann Teradek dran bauen. Also es ist jetzt vom Arbeiten tatsächlich sehr angenehm geworden. Aber ich muss sagen, die Drehs, wo man so ein sehr roughes, rudimentäres Setup hatte, wo man einfach nur an der Kamera einen Monitor hatte und auch die Funkschärfe direkt an der Kamera, der Follow-Fokus direkt an der Kamera war, das war schon auch eine charmante Zeit. Also es war schon auch irgendwie ein Arbeiten, wo das dann, also das haben dann alle halt einfach so hingenommen. Das hat sich so ein bisschen oldschool angefühlt und hat Spaß gemacht, weil Dominik, der Regisseur, mit dem ich da viel gemacht habe, der meinte dann halt auch oftmals so, ja, ist egal, braucht er jetzt gerade gar nichts sehen, oder wenn ich was sehen will, dann komme ich halt an die Kamera und gucke dann direkt dort. Und das hat natürlich irgendwie auch charmant gemacht. Dann waren wir irgendwie oft ganz nah beieinander. Mein Assistent war direkt neben mir und der Regisseur hat irgendwo noch dazwischen gequetscht. Irgendwie hatte das auch was. Also ist was ganz anderes, als wenn man das alles so entzerrt und alles so wieder so professionell aufzieht, sage ich mal, dass irgendwie jeder hat dann irgendwie, also man hat einen Monitor und kann noch einen Kundenmonitor irgendwo hinstellen und so weiter. Das ist halt einfach wieder, das fühlt sich dann fast wieder an wie digital drehen. Und ist auch super nice. Also, dass man die Möglichkeit hat, das irgendwie, das in so einem normalen, alltäglichen, professionellen Workflow einzugliedern, ist natürlich auch cool.
Ja. Ja, mega, mega spannend. Und das hat sich ja auch in deine kommerzielle Arbeit, da kommt Film ja auch vor. Also das ist zumindest das, wo mir deine Arbeit oft aufgefallen ist im letzten Jahr oder so, war einfach, dass es auch oft auf Film war, gerade diese ganzen Fashion-Nummern und Soulbox und was weiß ich, das war ja alles immer, hatte oft dieses Filmgefühl. Und hast du auch das Gefühl, das ist was, wofür dich Leute dann auch explizit haben wollen? Weil ich finde halt auch mal spannend, das Thema zu beleuchten, so wofür wird man als DP gebucht? Weil am Ende haben ja die Skills, sind ja ab einem gewissen Level bei allen Leuten ungefähr gleich. Da würde wahrscheinlich jeder dir jetzt den Raum ähnlich leuchten, aber es kommt ja dann meistens auf dich als Person an, auf deinen Style an. Hast du das Gefühl, es gibt bei dir sowas, wo man sagt, hey, wir buchen jetzt Elias, weil er kann das und das gut?
Also eine Sache, die natürlich irgendwie raussticht, irgendwie ist, dass ich drehe relativ viel auf Film, ich drehe relativ viel szenisch oder lege darauf auch den Fokus und dementsprechend fühlen sich dann teilweise auch Leute natürlich wohl, wenn sie was Szenisches oder drehen oder was auf Film gedreht werden soll oder was sie auf Film drehen möchten, dann werde ich dafür natürlich schon irgendwie auch angefragt. Ich habe das Gefühl, man wird meistens für die Sachen angefragt, die man halt schon gemacht hat. Also ist es natürlich so, dass Leute irgendwie sich zum Beispiel Heikos Welt angeguckt haben und dann gesagt haben, ich habe Lust, was zu drehen, was so ein bisschen diesen Look hat oder was so ein bisschen diesen Vibe hat. Und oder dann habe ich irgendwie relativ viele von diesen Fashion-Videos gedreht und dann fragen mich natürlich auch mit irgendwie VFX-Transitions oder was auch immer, dann fragen mich Leute explizit für diesen Style an. Und deswegen finde ich es aber eigentlich auch so schön, dass man irgendwie selber so ein kleines bisschen beeinflussen kann, in was für eine Richtung die Reise auch in Zukunft geht. Also man kann ja irgendwie pushen und man kann kleine Projekte machen, man kann so, man kann irgendwie Passion Projects unterstützen oder in meinem Fall halt versuchen, irgendwie möglichst viel szenische Sachen zu drehen und dann genau für diesen Style irgendwie angefragt zu werden. Und auch wenn es oftmals nicht so 100% irgendwie nachvollziehbar ist, aus welchem Grund wurde ich jetzt für diese Nummer angefragt, ist es dann aber oft so, dass sich so eine Tendenz irgendwie rauskristallisiert. Und das ist in meinem Fall zum einen irgendwie das szenische Arbeiten, was ich sehr gerne mache. Und zum anderen auf jeden Fall auch dieses bisschen roughere, filmische, wo man halt nicht nach dem clean, perfekten Bild sucht, sondern vielleicht eher nach dem charakterstarken, schmutzigen Visuals, ja.
Ja, und
generell ist es ja so, dass einfach super viele Projekte auch durch die Zusammenarbeit mit einer Regie entstehen und dass auch da eine Regie mit auf ein Projekt zieht. Wie gehst du diese Beziehungen an? Also wo triffst du deine Kollaborateure, ob es jetzt Regie, eine Regie ist oder eine Produktionsfirma oder eine Agentur? So, wie knüpfst du diese Kontakte und wie pflegst du diese Kontakte
auf? Ja, also ich wünschte, ich hätte da so eine ganz konkrete Antwort drauf. Ich muss sagen, vielleicht muss ich mich da auch einfach ein kleines bisschen mehr drum bemühen, aber bei mir ist es sehr organisch irgendwie entstanden. Also viele Dinge liegen schon sehr weit zurück, viele Jobs kommen über Leute, die ich zum einen entweder schon sehr lange kenne oder mit denen ich sehr viel mache. Oftmals hat sich das irgendwie ergeben. Also oftmals war es echt ein organischer Prozess, wo ich gar nicht so richtig konkret irgendwas abgearbeitet habe, konkret Leute irgendwie akquiriert habe, sondern sehr viel ist einfach auf eine Art und Weise entstanden, die ich irgendwie auch am angenehmsten finde, dass man, man macht das, was man liebt, man gibt da, wo man, da, wo man ist, einfach 100% und dann kommt im besten Fall was am Ende bei raus, was schön anzuschauen ist und das wird wiederum von Leuten gut angenommen und dann wünschen sich Leute was Ähnliches. Am Ende war das jetzt irgendwie mein Rezept für die letzten Jahre. Man hat irgendwo Leute kennengelernt, teilweise auch am Set. Teilweise lernt man an einem Set irgendwie eine Person aus einem ganz anderen Department kennen, versteht sich mit der Person ganz gut, dann trifft man die nochmal auf irgendeiner Party und dann einmal kriegt man dann eine Anfrage und es heißt, ja, ich mache jetzt übrigens Regie, hast du nicht Lust, was mit mir zu machen? Viel ist auch entstanden über unbezahlte Projekte, unbezahlt, das ist vielleicht auch einfach irgendwie, oder klingt irgendwie immer so vielleicht fast schon abwertend, also über
ja, freie Projekte.
Über vielleicht. Freie Projekte, genau, über freie Projekte, wo man einfach was macht aus Spaß, einfach weil man Bock drauf hat, weil man was ausprobieren möchte. Und die meisten coolen Jobs sind tatsächlich über die Ecke entstanden.
Ja. Und hast du auch mal in anderen Gewerken außerhalb der Kamera gearbeitet? Warst du mal irgendwie im Licht oder als Kameraassistent unterwegs? So wie hast du das gemacht? Weil das ist ja auch so ein bisschen das Ding, man will nicht so richtig in diesen Positionen feststecken, weil es ist ja immer so die Story, die man hört. Okay, man fängt jetzt als Second an und ist dann nach 2 Jahren First, aber will eigentlich Kameramann sein, aber alle kennen dich nur als First. Das klingt jetzt nicht so, als ob du diesen Struggle gehabt hättest.
Das stimmt, ja. Nee, ich meine, ich habe auch in anderen Gewerken gearbeitet. Ich habe auch mal im Lichtdepartment gearbeitet. Ich habe bei so einem Spielfilm als Lichtassistent irgendwie mitgemacht, bei einem ganz kleinen Indie-Film. Ich habe auf jeden Fall hier und da mal in andere Departments reingeschnuppert, ganz am Anfang. Aber bei mir war das dann dadurch, dass ich über dieses Azubi-Netzwerk, was ich ja vorhin erwähnt hatte, war da in so einer kleinen Gruppe von Leuten, die Filme gemacht haben und da war ich halt in der Kameraposition. Dementsprechend habe ich schon relativ früh Kurzfilme gedreht und das irgendwie auch am laufenden Band. Immer wenn wir fertig waren mit dem Projekt, hat man einfach an dem nächsten quasi schon wieder gearbeitet, versucht ein neues Projekt auf die Beine zu stellen und dementsprechend war ich immer kontinuierlich an der Kamera. Hab dann hier und da auch mal so ein bisschen an andere Sets, an anderen Sets irgendwie andere Positionen belegt, aber das halt nur sehr rudimentär und auch nur ganz am Anfang. Also das hat sich dann relativ schnell in Luft aufgelöst. Ich hatte dann einen sehr guten Freund, der war Kameraassistent sehr lange, mit dem bin ich dann tatsächlich auch zusammengezogen und der hatte gerade diesen Absprung zur Kamera gemacht und der meinte zu mir, als ich habe ihm immer gesagt, bitte nimm mich mit als Kameraassistent, ich würde dir total gerne assistieren. Und dann hat er mich auch ein, zwei Mal mitgenommen, meinte aber, ja, weißt du was, Elias, guck mal, du hast hier schon eine Kamerarolle, du hast eine Webseite, du hast halt irgendwie eigentlich schon dieses Fundament, das da wart's einfach ab, macht einfach genauso weiter, wie du jetzt gerade machst, dreh deine Projekte, dich kennt jeder aktuell als Kameramann, auch wenn noch nicht ganz erfolgreich, aber dich kennt jeder schon als Kameramann, mach doch einfach da weiter und fang nicht jetzt damit an, dich irgendwie in anderen Departments bekannt zu machen, weil es dann doch schwierig ist, manchmal da rauszukommen irgendwie. Also ich bereue, also es ist nicht so, dass ich bereue, aber ich wünschte mir das manchmal, dass es, weil ich das total interessant fände, zu sehen, wie andere Kameraleute arbeiten. Manchmal habe ich es irgendwie geschafft, mich dann irgendwie über die B-Kamera an andere Sets zu sneaken, was total geil ist. Also gerade bei, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, deren Arbeit man sehr schätzt, ist es einfach total nice, irgendwie denen beim Arbeiten zuzugucken und dabei zu sein, zu sehen, wie kommunizieren die mit der Crew, wie leuchten die eine Szene. Ich hatte jetzt letztes Jahr die große Ehre, für Jörg Widmer die B-Kamera zu machen, bei einem Fernsehfilm. Und das ist einfach toll, total die Bereicherung, bei anderen Leuten irgendwie über die Schulter zu schauen und nochmal, ja, also eine andere Impression zu sammeln. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall immer eine schwierige Entscheidung, ob man sagt, man bleibt einfach irgendwie hinter der Kamera, man bleibt irgendwie da dabei und dreht nur selber. Ich denke, dass es auf jeden Fall total wichtig ist, wenn man irgendwie, wenn man an die Kamera möchte, dass man sie auch in die Hand nimmt und einfach wirklich dreht. Aber zur selben Zeit glaube ich, dass es auch wirklich immer eine Bereicherung ist, bei anderen Leuten am Set zu sein und da ja. Dinge mitzunehmen. Weil man nimmt immer Dinge mit und das ist ja wirklich jedes Mal eine Bereicherung, wenn ich bei anderen Leuten im Set bin.
Ja, ich war jetzt kürzlich nochmal spontan, super spontan, 2 Tage im Licht bei jetzt in einer größeren Produktion hier in der Nähe. Und das war auch mit 2 Kameras. Da dachte ich mir auch, ey, die B-Kamera ist mit Abstand gerade der geilste Job hier am Set. Weil du bist bildgestaltend, aber hast nicht die ganze Verantwortung und kannst dir noch immer die coolen Sachen raussuchen, aber keine Ahnung, du übernimmst so alle Aufgaben, die eigentlich mega cool sind, aber du trägst nicht die ganze Verantwortung. Also ich stelle mir das mega geil vor, B-Kamera machen zu können.
Total geil, auf jeden Fall. Das ist super geil. Gerade an einem größeren Set oder an einem Set, was irgendwie was einfach anders ist als das, was du sonst so siehst, was jetzt zum Beispiel bei diesem Fernsehfilm der Fall war oder was bestimmt auch bei irgendwie einer Werbung auch interessant sein könnte. Aber eine B-Kamera zu machen, würde ich sagen, ist in den meisten Fällen einfach irgendwie ziemlich nice, weil du hast, genau wie du schon sagst, du hast nicht diese riesen Bürde zu tragen, du hast nicht diese riesen Produktion an der Backe und hast irgendwie auch einfach die Zeit, irgendwie noch so ein bisschen mal aus einem anderen Blickwinkel irgendwie dir so ein Set anzugucken.
Ja, voll. Und wie war das bei dem Fernsehfilm? Du kanntest den Kameramann oder der kannte dich und er dachte, okay, ich nehme ihn jetzt mit oder wie?
Nee, ich kannte den nicht. Wie war das denn? Ich wurde da tatsächlich einfach empfohlen. Über irgendeine Ecke kam da die Empfehlung. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich hatte schon mal B-Kamera gemacht für den Regisseur bei einem anderen Film mit einem anderen Kameramann. Und das war irgendwie ein paar Jahre zuvor. Da sollte ich ursprünglich auch eigentlich nur einen Drehtag irgendwie eine Graffiti-Montage drehen. Und am Ende war ich dann da, glaube ich, sogar 10 Drehtage dabei. Und es war total, war total schön, irgendwie da bei so einer anderen Produktion, wo man halt diese ganze Vorbereitung und diesen ganzen großen Apparat quasi gar nicht drinsteckt, sondern wo du dann im Prinzip einfach wirklich nur fürs schöne Bilder machen bezahlt wirst. Also das war tatsächlich, man setzt sich in das gemachte Nest in den meisten Fällen. Also bei Second Unit ist es nochmal so ein bisschen anders, aber gerade bei B-Kamera ist es wirklich so, du kriegst einfach ein schön geleuchtetes Set. Du hast die Schauspieler in den Klamotten irgendwie, also es ist einfach alles vorbereitet und du hältst eigentlich nur noch die Kamera drauf. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Macht definitiv Spaß und hätte auch Bock, irgendwie sowas irgendwie gerade bei größeren Sets noch ein paar Mal zu machen.
Ja, ich find's auch super nice. Genau, eine Frage, die ich noch habe, wäre, wie jetzt einfach so dein Alltag aussieht. Also wie viele Tage der Woche bist du aktiv dabei, keine Ahnung, Moods rauszusuchen, Lichtpläne zu schreiben, Leute zu treffen? Wie stellt sich gerade so dein Alltag als DP in Berlin dar?
Mein Alltag ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist, ich habe immer fast so das Gefühl, ich habe gar keinen richtigen Alltag, weil sich das immer so wochenweise extrem verändert. Es gibt Wochen, da ist einfach sehr viel los, da ist einfach sehr viel auf dem Tisch. Da bereite ich dann verschiedene Produktionen vor. Jetzt gerade bereite ich eine Produktion vor in Italien. Davor habe ich eine Produktion vorbereitet und dann halt auch irgendwie gedreht in Südafrika. Also davor hatte ich nochmal eine ganz andere Produktion, irgendwie die nochmal ganz andere Vorbereitung brauchte für einen Werbejob in Georgien. Also es ist wirklich so, irgendwie gerade in den Wintermonaten habe ich das Gefühl, dass jetzt in den letzten 2 Jahren zumindest einfach die meisten Anfragen, die ich bekomme, dann doch im Ausland gedreht werden. Da wurde jetzt gar nicht so super viel in Berlin gedreht, zumindest nicht von mir. Klar kam es auch mal vor, dieses Jahr habe ich tatsächlich noch gar kein Projekt in Berlin gedreht, warum auch immer. Aber dieses Jahr war tatsächlich irgendwie die gesamte Winterzeit, also zumindest von diesem Jahr, hat im Ausland stattgefunden und da ist dann natürlich irgendwie, bedeutet das einfach sehr viele Calls, man telefoniert viel mit allen möglichen Leuten, mit der Regie, aber dann natürlich auch mit den Crewmitgliedern, schreibt da Listen, ich schreibe dann immer ganz gerne irgendwie mir erstmal so eine Liste vor, für Grip und für Licht, dass ich so grob irgendwie vorschlagen kann, was ich mir vorstelle, gerade wenn man mit Leuten dann zusammenarbeitet, mit denen man noch nie zusammengearbeitet hat. Und dann versucht man sich halt irgendwie anzunähern, irgendwie zu finden, irgendwie dann zu gucken, was ist denn überhaupt dann auch in dem Land, in dem man dreht, verfügbar? Was ist denn, was kann man sich dann leisten von dem, was man sich wünscht? Gerade was jetzt irgendwie Linsen angeht, finde ich es auch ganz schön, da irgendwie dann mich bei jedem Projekt ein bisschen neu reinzudenken und zu gucken, was passt jetzt irgendwie bei der Nummer ganz gut. Was ist überhaupt verfügbar im Ausland? Also man guckt sich dann die Kameralisten an, sieht dann so, ah, okay, die sind jetzt irgendwie da. Da sind dann vielleicht auch mal welche dabei, die ich noch nie in der Hand hatte. Dann recherchiere ich da ein bisschen, vielleicht fahre ich in Berlin auch mal zu einem Rental und gucke mir dann irgendwie Linsen an, die ich noch nie hatte, wo ich aber das Gefühl habe, die könnten für dieses Projekt ganz gut passen. Zwischendrin versucht man dann auch nochmal so ein bisschen sein soziales Leben zu führen. Wenn man schon mal in Berlin ist, dann auch die Leute, die einem wichtig sind, die einem im Herzen liegen, irgendwie zu treffen. Und da so diese Balance zu finden zwischen Hustlen, Arbeiten, Drehen und dann doch auch irgendwie, ja, einfach Freundschaften pflegen.
Ja, voll. Also es ist ja... Das ist ja manchmal schwierig, weil es auch manchmal einfach zu kurz kommen kann, wenn zu viel los ist, ne?
Ja, genau. Und deswegen gerade in Phasen, wo dann auch mal, wo ein bisschen weniger los ist, ich weiß, also damals war ich dann irgendwie oft ein bisschen nervös und hab dann irgendwie versucht, auf Teufel komm raus irgendwie den nächsten Job an Land zu ziehen oder auf irgendein freies Projekt irgendwie zu drehen oder was auch immer. Jetzt mittlerweile weiß ich dann schon auch hin und wieder die Zeit zu schätzen, wo man nicht zu busy ist und dann das sich irgendwie in verschiedenen Zyklen irgendwie einfach aufteilt. Man weiß mittlerweile, in der Regel hat man einfach Zeiten, da ist sehr viel los und dann hat man auch wieder Zeiten, da ist nicht so super viel los und in den Zeiten kann man sich dann aber auch Zeit nehmen für Dinge, die zu kurz kommen. Und das sind dann für Filmschaffende oft auch Freunde.
Rückblickend, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich von vor 5 oder 10 Jahren mal so einen Tipp mitgeben könntest, was du jetzt in den letzten Jahren irgendwie für dich gelernt hast, was war's? Also was hast du für dich in den letzten 10 Jahren, wo du das machst, gelernt?
Ich glaube, dass das größte Learning der letzten 10 Jahre ist auf jeden Fall, dass wenn man dranbleibt und irgendwie, wenn es einem so viel Spaß macht, dass man bereit ist, sehr, sehr viel Zeit irgendwie da rein zu investieren und dabei einfach Spaß hat und weiter, immer weiter irgendwie machen möchte, weil es nicht, weil man das irgendwie aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen oder was auch immer irgendwie anpeilt, sondern wenn man wirklich einfach Bock drauf hat, dann funktioniert das schon alles irgendwie. Dann kann man eigentlich auch genug Vertrauen irgendwie in sich selber und irgendwie in das Ganze haben, dass es halt einfach weitergeht und dass es irgendwie dass es irgendwie so von Projekt zu Projekt immer weitergeht. Ja, ist schwierig, das ist schwierig zu sagen, aber ich würde vielleicht nochmal anknüpfen. Ich glaube, dass irgendwie die Erfahrung der letzten 10 Jahre gezeigt hat, dass wenn man Spaß an der Sache hat und es quasi keine Energie kostet, sehr viel Energie da reinzustecken, weil es einfach Spaß macht und wenn man Bock einfach auf Projekte hat und wenn man einfach hungrig ist, dann braucht man sich nicht zu viel Stress zu machen und nicht also versuchen zu weit in die Zukunft zu gucken, weil das kann man halt eh nicht, sondern dann wird sich irgendwie alles ergeben und dann gibt es Phasen, wo einfach mehr zu tun ist, dann gibt es Phasen, wo ein bisschen weniger zu tun ist und ich glaube, beide Phasen kann man wertschätzen. Das ist etwas, was man mit der Zeit auf jeden Fall lernt. Je länger man dabei ist, desto mehr weiß man dann die verschiedenen Phasen auch wirklich zu schätzen und ja, kann einfach auch so ein bisschen entspannter an die Sache rangehen.
Ja, das sind doch wunderbare Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Elias, dass du heute dabei hast und dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, es war cool. Hat Spaß gemacht. Also war schön mit dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
So, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Also ich fand es richtig schön. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an Elias. Danke, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr schön. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich diese Outros überhaupt mache, weil ich habe gar nicht so viel dem Ganzen hinzuzufügen. Ich muss mal noch so ein bisschen daran arbeiten. Ich bin hier, glaube ich, schon sehr dem Inhalt verpflichtet und will hier auch immer, weiß ich, will euch ja nicht langweilen. Deshalb hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, macht's gut. Habt eine tolle Woche und bleibt gesund. Tschüss.